unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Weg. So haben wir es gelesen. Und so trägst du uns jeden Tag neu durch die Tage, durch die Wochen, durch die Zeit, in der wir leben. Wir haben Grund, Dank zu sagen, Herr. Danke für deine Liebe, für deine Fürsorge für uns, dass du Acht hast auf uns, Herr, dass uns nichts Böses widerfährt. Danke heute Morgen, dass wir wieder hier sein dürfen, dein Wort betrachten. Wir wollen dir Ehre geben, Herr. Wir wollen dir Freiheit geben, dass du durch den Heiligen Geist wirken kannst an unseren Herzen, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch verstehen, was du uns sagen möchtest. Danke für die Zeit jetzt und danke für die, die heute nicht da sind, die es heute Nachmittag übers Internet noch anhören werden. Wir wollen auch die segnen, die heute nicht hier sein können. Amen.
Amen.
Amen. Ja, wir haben ja eine große Bandbreite heute. Ist gar nicht so einfach. Muttertag. Ich gebe zu, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Aber trotzdem, es sind viele Mütter hier. Preis dem Herrn für unsere Mütter, für das, was sie jeden Tag Gutes tun in ihren Familien und wo sie gehen und stehen. Können wir immer nur dankbar sein. Ja. Wir haben gehört durch das Zeugnis, durch die Zeugnisse heute Morgen, in welcher Zeit wir uns befinden. Ja. Wir haben in der Bibelstunde gelernt, im Evangelisationsseminar, die erfolgreichste Evangelisation heute ist das persönliche Gespräch. Das ist, was wir von Reinhard heute Morgen gehört haben. Sie stehen auf der Straße und auf der Straße bekehren sich Menschen. Gerade jetzt. Weil wir in einer Zeit sind, die nicht so einfach ist und in der Menschen anfangen, nach Gottes Wort zu fragen. Leider immer noch viel zu wenig. Aber wenn die Zeiten nicht besser werden, wird sich auch das anhäufen. Wir erleben, dass Menschen unterwegs sind, dass wir plötzlich nicht nur aus den Medien, sondern ganz persönlich erfahren, was es heißt, wenn ein Land überfremdet ist, Menschen auf einmal auftauchen mit einer anderen Religion, mit anderen Gedanken. Und dann steht man da auf der Straße und wird angegriffen. Das sind Dinge, die in die heutige Zeit gehören. Auf die müssen wir uns einstellen. Wir werden sie vielleicht in Zukunft in häufiger Weise noch erleben. Aber wir haben einen lebendigen Gott, das haben wir heute gehört. Bei allem Ungemach ist keiner verletzt worden. An Gottes Segen ist eben alles gelegen. Ich habe gelernt im Predigtseminar, Predigten brauchen immer einen Zeitbezug. Es ist nicht so wichtig, in der Predigt zu erzählen, wie gerade in Afrika das Wetter ist, sondern die Predigt soll sich so ausgestaltet, sein, dass wir tatsächlich für unseren eigenen Alltag etwas damit anfangen können. Das Thema heute Morgen lautet, und das hatte ich am Freitag gesagt, und daraufhin sagte Reinhard sofort, am Sonntag komme ich zu euch, das interessiert mich. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Hat das was mit uns zu tun eigentlich? Versteht ihr Zeichensprache? Mein Hund, der leider gestorben ist, oder unser Hund, mit dem konnte ich mich unterhalten, ohne ein Wort zu verlieren. Der hat mich verstanden. Ich habe denen mit Gestiken gesagt, was ich gerade will. Wenn ich gesagt habe, so, setzt er sich hin. Wenn ich gesagt habe, so, hat er die Pfoten übereinander gelegt und die Nase drauf. Ne? Der wusste genau, was los ist. Ne? Wann er aufstehen konnte, was er machen sollte. Zeichensprache. Versteht ihr die Zeichen der Zeit, ihr lieben Geschwister? Was sind die Zeichen der Zeit? Was beschäftigt uns gerade? Welche Meldung der Nachrichten in den letzten Tagen hat euch so angesprochen, dass ihr die jetzt ihrem Nachbarn sagen könnt? Fragt euren Nachbarn, erzählt sie ihm. Man muss nicht lange nachdenken, was sind die Zeichen der Zeit, die viele Menschen gerade zu deuten versuchen. Gefahren durch ein Virus, Einschränkung unserer Freiheitsrechte, politische Maßnahmen, Einschränkung der freien Meinungsäußerung oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber im Moment fallen mir eher bedenkliche Sorgen und Zeichen der Zeit auf. Dass das Nachdenken darüber nicht in die Zeit passt, würden wir sonst sagen, wenn es nicht so drängend wäre. Wir spüren aber heute, wir müssen das angehen, sonst kommen wir gar nicht zur Ruhe in diesen Tagen. Ich hatte vor 14, in meiner vorletzten Predigt schon auch darüber gesprochen, was ist denn die Seite von Gott her? Was sagt er denn eigentlich in unsere Zeit hinein? Im Predigtwort für heute geht es um solche Zeichen der Zeit. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, von Vers 25 bis 33. Und da heißt es, Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brauen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Er sagte, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hoppla, sprichst du Zeichensprache? Kennst du die Zeichen? Kannst du die Zeichen der Zeit lesen und deuten? Machen dir diese Zeichen Angst? Angst, weil du die Zeichen verstehst oder Angst, weil du diese gerade nicht deuten kannst? Die biblische Überlieferung ist ja voller Zeichensprache. Die Wolken und die Feuersäule, die das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, der alte Gideon, der sein Vlies vor die Tür gelegt hat, der ein Zeichen haben wollte, der wissen wollte, ob Gott auf seinem Weg ist oder nicht. Aber Jesus spricht von bedrohlichen Zeichen des Endes, das herannaht. Die Elemente kommen durcheinander. Da fällt mir noch ein Zeichen ein, der Ätna in Sizilien, er ist inzwischen wieder ziemlich aus unserem Blick verbannt, der mit aller Kraft zeigt, was ein Vulkan alles kann und was der Mensch nicht kann. Wie klein und hilflos dessen technische Kraft ist. Der Ätna ist so ein elementares Zeichen dafür, wie wenig der Himmel und das Meer in unserer Hand sind. Wie geht man mit solchen Zeichen um? Sind sie astronomisch zu deuten? Kann man mit diesen Zeichen ausrechnen, wie weit weg das Ende noch ist, wenn diese oder jene Zeichen auftauchen? Kann oder soll man sich mit dem Resultat dieser Rechnung entlasten und sagen, ach was, wir haben noch Zeit. Wir können doch 100 Jahre fröhlich CO2 ausstoßen, bevor was passiert. Oder sind die Zeichen astrologisch zu sehen? Soll man sie lesen wie Kaffeesatz? Soll der Aberglaube laut werden, der alles deutet und beeinflussen will? Die Zeichen selbst, so sagt Jesus, lösen Angst aus. Angst, die das Leben aushauchen lässt. Menschen sterben vor Angst, wenn sie die Zeichen sehen. Und eigentlich ist noch gar nichts passiert. Beides ist keine Antwort. Es scheint uns schnell klar zu sein, was ist die Antwort? Eine Antwort nennt Jesus mit einem Bild aus der Natur. Die Sprache des Feigenbaums. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Du müsstest es irgendwo da finden. Zweige eines Feigenbaums. Die Früchte sind in diesem Jahr noch nicht reif. In früheren Jahren sind sie gar nicht reif geworden, angetrocknet, aber sie sind noch an den Zweigen dran. Ein Zeichen der Vergangenheit. Der Sommer war nicht sehr gut. Sonst gab es schon in einigen Jahren gute Ernte. Einmal hatte man den Eindruck, der Frost hat den Baum erfroren. Ein Jahr lang kam nichts und dann schlug er wieder aus, trieb Knospen, Blätter und brachte Früchte. Das Besondere am Feigenbaum ist, er sieht im Winter aus wie tot, verliert alle Blätter und die Zweige wirken erstorben. Er kommt im Frühjahr wirklich wieder zum Leben und die großen Blätter spenden Schatten. Und nun beginnt das Rätselhafte dieser Zeichensprache und der Worte von Jesus deutlich zu werden. Wäre nicht das ein wirklich apokalyptisches und drohendes Zeichen gewesen? Wenn Jesus gesagt hätte, seht auf den Feigenbaum, wenn er seine Blätter verliert, dann wisst ihr, der Winter kommt und der Frost nimmt alles Leben, alles wird kahl und dürr und das Leben wird vernichtet werden. Aber das hat Jesus nicht gesagt. Er redet indes von Blättern, die grün und frisch sprießen und nimmt sie als Vergleich für die bedrohlichen Zeiten, die das Ende ankündigen. Die Blätter sind doch das Zeichen des Sommers und das Zeichen der kommenden Frucht. Ein gutes Zeichen, das plötzlich ein Zeichen des Endes sein soll? Das ist doch paradox und widersinnig. Das ist genauso paradox und widersinnig wie die Anordnung, die Jesus zuvor gegeben hat, würden wir sagen. Als er sagte, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn was anfängt? Wenn der Menschensohn kommt? Nein, dann ist sowieso klar, wie es ausgeht. Gemeint sind die ersten Zeichen, die bedrohlichen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, oder wenn ihr die ersten Anzeichen von allem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr für die Ewigkeit gerettet sein. So übersetzt die gute Nachricht mit Recht. Aber das ist paradox, widersprüchlich. Denn die Botschaft der Christen soll ein Widerspruch sein. Wenn alle nur noch die bedrohlichen Zeichen sehen und sagen, ach, lass den Kopf hängen, es wird ja doch nichts mehr. Und das ist etwas, was ich tatsächlich vermehrt in der letzten Zeit von Christen höre. Und wenn die anderen den Kopf einziehen vor Angst, der Himmel könnte einstürzen, da sollten Menschen, die Jesus erwarten, den Kopf heben, freudig, denn Jesus kommt. Halleluja, Jesus kommt. Was uns heute beschäftigt, das sind die Wehen der Endzeit. Und viele Christen und auch die Welt natürlich beschäftigt sich viel zu viel mit diesem Zeichen. Und lieber eben Panik und Angst und Sorgen auslösen. Und das ist traurig. Andere sagen, interessiert mich alles nicht, will ich gar nicht wissen. Lass das kommen, wie das kommt, was geht das mir an? Nee, was uns heute beschäftigt, das sind die Wehen der Endzeit. Da kommt noch eine Sprache zu Wort, die Zeichen der Körpersprache sollen eine klare Sprache sprechen. Kopf hoch! Wenn die Welt auch dreckig ist, denkt an den Feigenbaum. Das Sprossen des Feigenbaums ist ein Vorbote des Sommers, ein Durchbruch des Lebens durch den Tod hindurch. Nur eine Vokabel, die wir öfter hören, sie heißt Maranatha. Eine andere, eine neue Sprache zu lernen, hat mit vielen fremden Vokabeln zu tun. Ich kann davon ein Lied singen und weiß, wie kompliziert das ist. Ich möchte euch heute zwei aramäische Vokabeln vor Augen und Ohren führen, in denen alles komprimiert steckt, was wir als Christen am 9. Mai 2021 mitnehmen müssen. Dass Jesus wiederkommen soll, darum sollen die Christen beten. Am Ende des 1. Korintherbriefs schreibt Paulus: Maranatha, zu Deutsch, unser Herr, komm. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit euch. Maranatha, das ist aramäisch und es hat zwei Bedeutungen. Der Ruf kann entweder als Maran, Atha, verstanden werden, das heißt auf Deutsch, unser Herr ist gekommen. Oder als Marana, Ta, das heißt, der Herr komme. So können wir das verstanden, beides ist richtig. Jesus ist gekommen und er kommt. In einem Wort, Maranatha. Es kommt der, der die Zöllner und Sünder besucht. Es kommt der, der die Kranken heilt. Es kommt der und kein anderer, der für die Welt aus Liebe am Kreuz gestorben ist. In manchen Darstellungen des wiederkommenden Jesus kommt ein strenger Richter, der keine Liebe kennt. Aber nein, so ist es nicht. Ich weiß nicht, was Menschen sich so einfallen lassen. Was kommt, ist der Christus, der damals an einem Ort gekommen ist, in eine Zeit gekommen ist, für alle Zeit und für die ganze Welt sichtbar. Maranatha, unser Herr ist gekommen. Und deshalb bitten Christen: Maranatha, komm Herr. Am Ende ändert das alles. Es verändert unseren Umgang mit den Problemen der Welt. Wir müssen nicht den Kopf hängen lassen und ohne Mut sein. Wir müssen nicht den Kopf einziehen aus Furcht und die Arbeit ruhen lassen. Wir dürfen den Kopf erheben und anpacken, was zu tun ist. Reinhard hat es uns heute erzählt. Sie packen an und tun, was zu tun ist. Drei Dinge trägt ihn Gott auf und die machen sie. In der Welt, deshalb dürfen Christen der Welt und ihren Aufgaben nicht fliehen, sondern sollen sich ernsthaft und kritisch und engagiert in die Welt und in der Welt einmischen. Das ist Gottes Auftrag. Aber nicht durch politische Streitereien. Da haben wir genug von in der Welt. Nein. Was haben wir als Christen den Menschen denn in dieser Zeit zu sagen? Und das dazu in frohem Ton. Aber zurück zu der Frage, was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Am Schluss der Offenbarung versicherte der Herr: Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ja, ich komme bald, Offenbarung 12. 22, Vers 12 und Vers 20. Für die Jünger, die sich nach dem Feuer der Bedrängnis und des Leidens nach Ruhe und Vollendung sehnten, war das ein wirklicher Trost, der anspornte, bis zum Ende treu zu bleiben. Die Tatsache der Wiederkunft Christi gehört zur Mitte des Evangeliums und wird komischerweise fast nirgendwo mehr gepredigt. 319 Mal wird die Wiederkunft Jesu im Neuen Testament angesprochen. Ihr könnt ja mal heute Nachmittag nachzählen. 319 Mal im Neuen Testament. Wiederholt hat Jesus zur Vorbereitung auf sein Wiederkommen hingewiesen. Zugleich macht er jedoch auch auf die Gefahr aufmerksam, von der rechten Bereitschaft auf sein Wiederkommen abgelenkt zu werden. In Lukas 21, Vers 34 und 35 lesen wir, dass er sagt: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Das Warten auf sein Kommen, ohne den Zeitpunkt zu wissen, ist eine Prüfung unseres Glaubens und ganz besonders unserer Geduld. Mit verschiedenen Beispielen machte der Herr deutlich, dass wir ein verantwortliches Leben führen sollen, wenn wir vor ihm bestehen wollen. Denkt an das Gleichnis der 10 Jungfrauen oder an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. In der Urgemeinde war das lebendige Wirklichkeit. Obwohl sich schon damals Spötter zu Wort meldeten, die besonders den Aposteln unterstellten, sich geirrt zu haben, weil Jesus nicht zu ihrer Lebenszeit gekommen sei. Die Apostel haben sich nicht geirrt. Sie wussten aber um die Bedeutung der Wiederkunft. Die Apostel haben sich nicht geirrt und deshalb bereiteten sie sich gewissenhaft darauf vor und waren zu jeder Zeit dafür bereit. In einer Predigt sagte Petrus: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Augenblick des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, nämlich Jesus. Als ich zum Glauben gekommen bin, 1. Oktober 1974, könnt ihr mal nachrechnen, wie lange das jetzt her ist, da habe ich das in der Gemeinde Gottes pausenlos gehört. Es gab kaum ein anderes Thema. Also alle 14 Tage war das, egal welches Wort dran war, aber dieses macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Das ist uns so lange gepredigt worden, bis nicht nur die Ohren voll waren, sondern auch das Herz. Jesus, den muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Die Wiederkunft Jesu hat mit der Vollendung des Heils zu tun. So hat Jesus gelehrt in Johannes 14, Vers 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist die Ansage 2021. Und es wird höchste Zeit, auf das Wort einzugehen und vorbereitet zu sein, denn die Zeichen der Zeit schreiten mit einer Geschwindigkeit voran, dass man zumindest sagen kann, die Wiederkunft Jesu ist näher gekommen. Wir wissen immer noch nicht das genaue Datum, sollen wir auch nicht wissen. Jesus selber weiß es auch nicht, das weiß allein der Vater. Aber dass es passiert, können wir jeden Tag an den Zeichen der Zeit erkennen. Das war im Alten Testament noch verborgenes Geheimnis Christi, dass in Christus alles versöhnt wird, was sich versöhnen lässt und zu einer Herde zusammengefasst wird. Das haben die orthodoxen Juden bis heute noch nicht begriffen. Leider. Aber auch die messianischen Gemeinden in Israel wachsen inzwischen. Immer mehr nehmen Jesus als ihren Herrn und Heiland an. Vor Grundlegung dieser Welt hatte Gott diesen Heilsplan bereits gefasst. Ihr könnt es nachlesen in Epheser 1, Vers 3 bis 4 oder in 1. Petrus 1, Vers 20 und 21. Die Wiederkunft Christi ist der Schlusspunkt. In einer Serie von Artikeln wollen wir Einzelheiten der Geschehnisse bei der Wiederkunft Christi behandeln. Was denkt ihr, wann hat die Endzeit begonnen? Wer kann mir das beantworten? Ich kann dich nicht verstehen mit Mundschutz.
Himmelfahrt.
Himmelfahrt? Na, schauen wir mal. Das stimmt nicht ganz. Mit dem ersten Kommen Jesu vor circa 2000 Jahren hat die Endzeit oder die letzten Tage begonnen. Habt ihr das gewusst? Genau. Von euch habe ich das auch erwartet, dass ihr das wisst. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vieler Weise geredet hat, hat er zu den Vätern durch Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat, heißt es in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten geschah ebenfalls in den letzten Tagen. Die Ankündigung des nahen Israels, des nahen Endes, stand im Mittelpunkt der Verkündigung von Johannes, dem Täufer. Er zeigte Jesus als Retter, aber auch als Richter. Die ganze Missionstätigkeit der Apostel geschah im Blick auf den wiederkommenden Herrn und des damit verbundenen Gerichts. Schauen wir uns Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 an. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Weil auf uns das Ende der Welt zukommt, nach 1. Korinther 10, Vers 11, wird die Möglichkeit der Rettung vor dem kommenden Zorn Gottes und durch Jesus Christus als frohe Botschaft oder als gute Nachricht erkannt. Die Endzeit ist nach biblischem Sprachgebrauch die letzte Periode im Heilsplan Gottes, die mit dem jüngsten Tag abgeschlossen wird. Das Handeln Gottes lässt sich in drei Perioden einteilen. Die erste Periode war die Zeit der Patriarchen oder Erzväter. Gott handelte in dieser Zeit nur mit einzelnen Menschen, den Patriarchen, und schloss mit ihnen jeweils einen Bund, zum Beispiel Noah oder Abraham. Diese Zeit dauerte bis zur Gesetzgebung auf dem Berg Sinai. Zeit des Gesetzes. Dort begann die zweite Periode im Handeln Gottes. Gott schloss einen Bund mit einem ganzen Volk, mit Israel. Es war die Zeit, diese Zeit war eine ganz direkte Vorbereitung auf das Kommen des Heils, ein Erzieher auf Christus hin, heißt es in Galater 3, Vers 23. Jesus hat das Gesetz erfüllt, nicht nur im Sinne der vollkommenen Einhaltung aller Gebote, sondern weil er die leibhaftige Verkörperung des Gesetzes ist. Er ist die Wirklichkeit, während das Gesetz vom Berg Sinai nur ein Schatten war. Die Periode des Gesetzes hat Jesus ein Ende gefunden, denn er hat das Gesetz ans Kreuz genagelt. Wir sind deshalb dem Gesetz abgestorben, heißt es in Kolosser 2, Vers 14. Es hat seine Verbindlichkeit verloren, denn es hat seine Aufgabe erfüllt. Ich rede hier nur von dem Sinai. Vorsicht. Das Evangeliumszeitalter. Mit dem neuen Bund oder Testament hat die dritte Periode des Heilplans Gottes begonnen. Nun wendet sich Gott an alle Menschen in der ganzen Welt. Während die ersten beiden Perioden jeweils von einer anderen abgelöst wurden, ist diese dritte Periode die Endzeit, denn sie schließt ab mit dem Ende der Welt und dem Anbruch der Ewigkeit. Das darf man nie vergessen. Nach dem Ende der Welt kommt der Anbruch der Ewigkeit. Die Endzeit oder letzte Zeit oder letzte Tage hat mit dem Kommen Jesu vor 2000 Jahren begonnen und endet mit seiner Wiederkunft. Wann kommt jetzt Jesus denn nun wieder? Er selbst sagte dazu, von dem Tage und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Lest es nach in Matthäus 24. Dennoch haben immer wieder Menschen versucht, dieses Geheimnis Gottes ergründen zu wollen. Darüber könnte ich stundenlang erzählen, aber es ist nicht sehr erbaulich. Auch nicht annähernd kann die Wiederkunft Jesu ermittelt werden. Sie geschieht plötzlich und unerwartet. Man kann sie nicht vorausberechnen, noch durch gewisse Zeichen erahnen. Es geht nicht. Kann man nicht. Im Gegenteil, wenn Jesus wiederkommt, deuten die Zeichen der Zeit auf Ruhe und Frieden, nicht jedoch auf das Ende mit seinen Schrecken. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3 lesen wir: Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es hat Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Wenn ihr die aktuellen Tagesnachrichten anseht, dann habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass ganz Europa im Augenblick eine Riesenübung macht, militärische Übung macht, wo alle Völker Europas teilhaben. Und wo findet es statt? An der Grenze zu Russland, zum Osten. Steht doch in der Bibel, wissen wir doch, dass das kommt. Haben wir Angst? Nö, wir sind in Jesus geborgen, so hoffe ich doch. Jesus spricht nicht von Zeichen der Zeit, an denen spricht er nicht davon, von den Zeichen der Zeit, an denen man das nahe Ende kommen sehen kann. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Matthäus 24, 32 bis 34. Diese Zeichen beziehen sich nicht auf das Ende der Welt, sondern auf die Zerstörung Jerusalems noch zur Lebzeit des Menschen damals. Im Gegensatz zum Weltende kam die Zerstörung dieser Stadt nicht überraschend, denn Jesus hatte sie angekündigt. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist, heißt es in Lukas, im Lukas-Evangelium Kapitel 21, Vers 20. Matthäus Kapitel 24, wo wir das Gleichnis vom Feigenbaum lesen, da beantwortet Jesus zwei Fragen seiner Jünger. Die erste Frage ist, wann wird der Tempel und die Stadt Jerusalem zerstört werden? Und zweitens, was wird das Zeichen der Wiederkunft und des Weltendes sein? Auf diese beiden Fragen antwortet Jesus wechselweise. Gewisse Ereignisse müssen stattgefunden haben, ehe Jerusalem zerstört und das Weltende kommen kann. Kommt Jesus mehrmals wieder? Darüber habe ich oft Diskussionen. Es gibt selbst pfingstliche Denominationen, wo das nicht richtig beantwortet wird. Wie oft kommt Jesus wieder? Kommt Jesus mehrmals wieder? Wiederholt habe ich von einem mehrmaligen Wiederkommen Christi gehört, einem unsichtbaren und einem sichtbaren Kommen. Das ist so nicht korrekt. Wenn das Neue Testament von der Wiederkunft des Herrn redet, dann versteht er darunter ein sichtbares Kommen. Richtig ist, dass Jesus zweimal wiederkommen wird. Das erste Mal in den Wolken, das zweite Mal am Ende der Zeit in Jerusalem im Tempel. Und wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, dann werdet ihr hören, dass der Bau des dritten Tempels unmittelbar bevorsteht. Und die rote Kuh, die im Tempel geopfert werden soll, nach der Offenbarung, ist bereits geboren. Heute geht es aus Zeitgründen nur um das erste Kommen. Unsichtbar ist Jesus seit seiner Himmelfahrt ohnehin nie abwesend gewesen. Sodass er wiederkommen müsste, hat er doch in seiner Himmelfahrt versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für die Wiederkunft Christi werden im Neuen Testament verschiedene Begriffe benutzt. Einer davon ist Erscheinung, griechisch Epiphania, hat von der sprachlichen Bedeutung her die Sichtbarwerdung des Unsichtbaren zum Inhalt. Finden wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 oder in 2. Timotheus 4, Vers 1 und Vers 8. Die anderen für die Wiederkunft Christi verwendeten Begriffe sind Offenbarung, Ankunft oder Zukunft. Die Wiederkunft Christi geschieht für alle Menschen sichtbar. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn alle Augen sehen und alle, die ihn durchbohrt haben. Offenbarung 1, Vers 7. Wenn auch die Mörder Jesu Christi seine Wiederkunft sehen, dann setzt das ihre leibliche Auferstehung voraus. Das Neue Testament spricht von der Wiederkunft Jesu nur im Einzelfall. Wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Wenn wir über die Wiederkunft Jesu nachdenken, werfen wir einen Blick auf das große, ganz nahe bevorstehende Ereignis der Entrückung. Paulus nennt dies in 1. Korinther 15 ein Geheimnis, das er den Gläubigen mitteilen möchte. Dieses Ereignis ist das erste Geschehen der vier wunderbaren Begebenheiten, die die Hoffnung der Kinder Gottes ausmachen. Im Gebet des Herrn Jesus zum Vater in Johannes 17 heißt es: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Ich komme gleich zum Ende. Die Einlösung dieser Ankündigung des Herrn wird an vielen Stellen in der Bibel aufgezeichnet. Besonders ausführlich finden wir diese Beschreibung in 1. Thessalonicher 4. Daraus können wir Folgendes schließen. Die Entrückung ist der herrliche Augenblick, in dem wir diese arme Welt mit all ihrem Leid, den Tränen, dem Jammer und allen ihren Enttäuschungen, Krankheiten und Sünden verlassen. Mit Recht wird diese Welt das Tal des Todesschattens genannt, und nur der kann sich hier zu Hause fühlen, der sich die Augen vor der furchtbaren Wirklichkeit zuhält, die sich hier abspielt. Blut und Tränen säumen den Weg des versklavten Menschen. Darum rufen täglich Millionen: Komm, Herr Jesus, komme bald. Der Abschied von dieser Welt geschieht nach den Worten des Apostels in einem Nu, in einem Augenblick. Welch ein herrlicher Augenblick! Plötzlich ist das Jammertal durchschritten und die letzte Träne geweint. In dem Augenblick werden wir dann auch hingerückt, um Jesus zu begegnen. Die Bibel nennt die Gläubigen Glieder des Leibes Jesu Christi. Sie sind durch ein Erlösungswerk und durch seine Auferstehung in der Wiedergeburt organisch mit ihm verwachsen. Sie bilden eine Lebensgemeinschaft. Was sie bisher im Glauben verwirklicht haben, wird nun praktisch erlebt. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 30, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. In dieser Beziehung spricht Johannes, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Jesus wartet auf seine Gemeinde. Und was glaubt ihr, was er sehen wird? Er wird die ungeheure Zahl der Erlösten sehen, die ihm entrissen wurden, die dem Teufel entrissen wurden. Seine Niedrigkeit muss er eingestehen. Es formieren sich die Myriaden, die mit dem Blut Jesu erkauft wurden. Kein Engel oder Gewaltiger der himmlischen Welt führt das Heer der Erlösten ins Vaterhaus, sondern der Herr selbst. Das, was mag das für eine Stunde unsiegbarer Spannung sein für uns alle, aber auch für die Himmelsbewohner. Menschen, die einst eine Beute Satans, der Sünde und des Todes waren, sind passend gemacht für den Himmel und für die Herrlichkeit Gottes. Doch der Mittelpunkt alles Geschehens, auf dem dann die Blicke gerichtet sind, ist der Herr Jesus, der Mann mit den Wundmalen, die ihm um unsretwillen geschlagen worden sind. Darum dürfen wir als Letztes noch auf die Glückseligkeit hinweisen, die nun anbrechen wird. Beim Abschiednehmen von den Jüngern, ehe Jesus zum Kreuz ging, hat er dieses schon mit Worten angedeutet. Er sagte nämlich: Auch ihr habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Beim Kommen des Herrn wird diese Freude für immer anbrechen. Sie beschreiben zu wollen, ist uns unmöglich. Wer will in dem endlichen Leib das Unendliche verstehen? Wir können uns hierbei nur auf Hinweise der Bibel stützen. Diese aber geben uns so viel Aufschluss, dass wir in fieberhafter Erwartung jeder Stunden, dass wir diesen entgegengehen müssen. Den Höhepunkt dieser Seligkeit drückt ein Dichter mit den Worten aus, und ihr habt wahrscheinlich alle schon mal das gesungen als Lied. Es heißt nämlich: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilandes allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wer diese Seligkeit vor Augen hat, kann nicht anders, als mit den vielen zu rufen: Komm, Herr Jesus, komme bald! Darum fasse Mut, in welcher Lage du dich auch befindest. Bald liegt alles hinter dir. Sei bereit, der Bräutigam kommt. Maranatha, unser Herr kommt. Amen.
Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Ein heftiges Wort, ein Wort, auf das wir uns einlassen müssen. Wir können es an uns vorbeiziehen lassen und uns freuen, dass der Gottesdienst ein Ende hat, aber damit ist uns nicht geholfen. Du möchtest uns gerade dieses Wort, bereit zu sein für deine Herrlichkeit, ganz neu ins Herz legen, dass wir es nicht nur verstehen, dass wir es verinnerlichen durch und durch und dass wir, wenn wir mit den Menschen, die draußen sind, reden, über unser Ziel sprechen, wo unsere Herrlichkeit, wo unser Glaube, wo unsere Hoffnung zu finden ist. Danke für dein Wort, für deine Liebe heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns und zu allen denen, die dieses Wort hören werden. Amen.
Amen.